ich war jetzt gerade bei der Schulleiterin zum Gespräch und da hat die mir auf dem Tisch einen Zettel hingelegt. Das war mein ausgedruckter Tweet, den ich am Wochenende geschrieben habe.
Das war Robert, mein Mann. Kurz nachdem wir mit unseren Kindern im Sommer 2023 von Leipzig ins Erzgebirge gezogen sind, hat er einen Tweet geschrieben. Einen doofen Tweet, das sage ich lieber gleich. Aber das, was danach in unserer neuen Heimat passiert ist, macht mir bis heute Angst.
Also für mich ist Pretschendorf mein Leben.
Also in dem Moment, wo ich weiß, man redet über uns, seitdem kann ich mich nicht mehr frei bewegen.
Wer hat denn dort angefangen, die politische Debatte zu verschärfen?
Der Erzgebirger ist halt robust, er ist halt sehr radikal, möchte man schon sagen.
Mögen die in der Stadt machen, was sie wollen, das brauchen wir ja nie.
Ich bin Johanna Weinhold und ihr hört Allein unter Sachsen, mein Umzug aufs Dorf. Einen Podcast der Leipziger Volkszeitung und vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. In 5 Folgen erzähle ich davon, wie ich mit meiner Familie in ein Dorf im Erzgebirge gezogen bin. Der Podcast heißt Allein unter Sachsen, weil wir, die Großstädter aus der linken Hochburg Leipzig, uns hier im sächsischen Hinterland schnell alleine gefühlt haben. Schnell bekommen wir das Gefühl, wir sind hier nicht erwünscht. Stören wir das Dorf oder ist es vielleicht umgedreht? Ich will mich diesen Fragen stellen und ich will versuchen, ins Gespräch zu kommen. Denn was passiert, wenn wir alle noch viel weniger miteinander reden, möchte ich mir in diesem aufgerauten Deutschland des Jahres 2024 lieber nicht vorstellen. Das hier ist Folge 2. In der ersten Folge habe ich davon erzählt, warum wir nach Pretschendorf gezogen sind, wie unsere ersten Tage dort waren und was das Erzgebirge ausmacht. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, steigt am besten da ein. Es ist Sommer 2023 und jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Nicht nur für mein Kind, das im August eingeschult wird. Der Ernst beginnt vor allem für uns. Nachdem wir 5 Jahre lang ein altes Haus von 1892 ausgebaut haben, werden hier nun unsere Kinder aufwachsen, spielen und lernen. In Pretschendorf, einem Ort zwischen Dresden und Freiberg. Unser Häuschen steht knapp 200 Meter entfernt von der kleinen Dorfschule. Eine ideale Entfernung für das Kind, was bereits vor dem ersten Schultag große Pläne hatte. Wenn ich Fragen habe, dann melde ich mich einfach mit dem Walkie-Talkie bei euch. Dass vieles auf dem Land anders sein würde als in der Stadt, das war uns schon vor dem Umzug klar. Dass wir vielleicht auch Ablehnung erfahren würden, auch. Doch dass es auch andersherum sein würde, dass wir selbst das Dorf und seine Eigenheiten ablehnen würden, das war mir nicht klar. Und es erschreckt mich. Genauso wie ein Tweet, den mein Mann am Abend der Schuleinführung im August 2023 schreibt.
Welches Trauma müsst die Musiklehrerinnen an uns abarbeiten? Weil es mit dem Schauspiel- und Dramaturgiestudium nicht geklappt hat, müssen das nun Generationen von SchulanfängerInnen ausbaden? Gibt's Schuleinführungsfeier auch in schön und kindgerecht? Oder sind das immer Fremdschirmaktionen?
Als ich am ersten Schultag das Kind abhole, werde ich von der Direktorin ins Büro gebeten. Das fängt ja gut an, denke ich. Wie hat es denn der Junge geschafft, so schnell Ärger zu bekommen? Aber um den geht es gar nicht, denn die Schulleiterin legt mir das ausgedruckte Internet auf den Tisch. Genauer, den Tweet, den ihr gerade gehört habt. Ein doofer Tweet, ich sagte das schon. Ein geistiger Mausrutscher. Ich sehe ihn an diesem Montag im Büro der Schulleiterin das erste Mal und kann gar nichts dazu sagen. Und deswegen rufe ich Robert an. Er soll zur Schule kommen.
Sie sprach mich sehr ernst an, was ich denn da losgetreten hätte. Warum ich die Lehrkräfte da so diffamiere in ihrer Arbeit. Und das ist, war ja auch nie für das Dorf gedacht, sondern ich bin, dachte ich, anonym im Internet. Ich habe nirgendwo Referenzen auf das Dorf und auf meinen Namen hinterlegt. Und sie sagte mir explizit, bei uns im Dorf ist es wichtig, dass man miteinander spricht. Wenn man ein Problem mit jemandem hat, macht man das nicht hintenrum und gleich gar nicht irgendwo ins Internet, sondern man geht zu den Leuten hin und klärt das auf direkten Wege.
Und plötzlich sind wir, Robert und ich, mittendrin, sind Teil eines Problems, für das wir doch eigentlich eine Lösung finden wollten. Für dieses, alle reden nur übereinander, aber nicht miteinander. Und was machen wir? Genau. Was für eine Ironie. Der Tweet wird meine Familie in Pretschendorf noch lange beschäftigen. Und er wird in diesem Podcast eine große Rolle spielen. Das ist alles ein bisschen verrückt, einerseits. Denn natürlich ist es nur ein Tweet, eine verrutschte Meinungsäußerung, mehr nicht. Andererseits, es geht bei dem Tweet um was. Am Anfang vor allem für das Dorf. Kinder und Familie sind hier besonders wichtig und die Schuleinführung, die ist Tradition. Da wird viel Liebe und viel Mühe reingesteckt. Und dann kommt einer von außen und verurteilt das einfach mit ein paar Worten. Später wird es aber auch für uns um viel gehen. Darum zum Beispiel, ob wir uns in Pretschendorf noch sicher fühlen. Der Tweet ist der Anfang unserer Geschichte im Dorf, die viel darüber erzählt, wie wir in unserer Gesellschaft miteinander umgehen. Wie Dinge aus dem Kontext gerissen werden, wie unverzeihlich Fehltritte behandelt werden und wie wir miteinander reden. Oder eben, wie wir gerade nicht miteinander reden. Damit ihr das versteht, werde ich euch alles zu dem Tweet und seinen Folgen erzählen. Ich werde genau und kleinteilig werden müssen, an manchen Stellen emotional und fassungslos. Dass Robert mit seinem Tweet eine Grenze überschritten hat, wird er in den kommenden Tagen und Wochen noch oft hören, auch von seinen Freunden und seiner Familie. Ehrlich gesagt, die Feier zum Schulanfang war auch nicht nach meinem Geschmack. Musik wie vom Ballermann, Musical, Theaterstück und vor allem mit fast anderthalb Stunden einfach zu lang. Besonders für die Kinder, die vorne auf ihren Sitzen immer unruhiger wurden. Aber der herablassende Ton, den Robert in seinem Tweet anschlägt, der ist nicht angemessen. Das hätte man auch einfach lassen können. Aber wie kommt der Tweet in die Schule, ausgedruckt auf den Schreibtisch der Schulleiterin? Klar, wenn man will, kann man Roberts Twitter-Account, der inzwischen Ex-Account heißt, finden. Auch wenn er dort nicht mit Klarnamen auftritt. Aber irgendjemand muss danach gesucht haben. Den Antrieb gehabt haben, den Tweet in die Schule zu schicken. Wer war denn das? Und warum?
Und im Laufe des Gespräches hat sie mir gesagt, dass sie wohl seit einigen Wochen ausgedruckte Tweets von mir im Schulbriefkasten hätte. Unter anderem einem, in dem ich wiedergebe, mir Sorgen um die politische Zukunft zu machen, dort wo ich mein Kind einschule und überlege, zur Schuleinführung ein T-Shirt zu drucken, Lesen, Schreiben, Algebra, Schulanfänger, Antifa. Sie meinte, daraufhin hätte es eine Zusammenkunft der Lehrerinnen gegeben, wie man mit politisch extremen Eltern umgeht. Weil es sei ja bekannt, oder es sei ja, ja genau, es sei offen bekannt, dass ich im linksradikalen Milieu unterwegs sei. Habe ich erstmal unglaublich angeguckt und meinte, ob es diese Gespräche auch gibt in Bezug auf die Eltern, die hier mit Rechtssymboliken rumlaufen. Also ich sehe ja Väter mit Screwdriver-T-Shirt, diese verbotene Nazi-Band, mit Rückreisemanager Wehrmacht, mit Division Sachsen und schwarz-weiß-roter Fahne. Also ob es deswegen auch Gespräche gibt, wie man mit diesen Extremen umgeht. Dann sagt sie, nee, gab es bisher keine Überlegungen. Und das nehmen wir auch gar nicht wahr. Die Symboliken erkennen wir ja gar nicht. Aber eben bei mir, aufgrund meines Tweets oder meiner sarkastischen T-Shirt-Ankündigung, wäre überlegt worden, mich von der Schuleinführung meines Sohnes auszuschließen, wenn ich das gemacht hätte. Damit ich diese Veranstaltung nicht zu einem Politikum machen könnte.
Okay, wow. Das muss ich kurz sortieren. Erstmal, man muss sich mit den vielen rechtsextremen und verbotenen Symbolen schon genau beschäftigen, um sie zu erkennen. Ich wusste auch nicht, dass Screwdriver eine Band war, die zum in Deutschland verbotenen Blood and Honor Netzwerk gehörte. Auch der Verfassungsschutz schreibt 2022,
ein äußerliches Erkennen von Rechtsextremisten an ihrem Outfit ist mittlerweile häufig nicht ohne weiteres möglich. Die Szene nutzt dezentere rechtsextremistische Codes, welche zwar von Gleichgesinnten erkannt, von Außenstehenden jedoch nicht direkt wahrgenommen werden.
Aber ganz so einfach ist es dann eben auch wieder nicht. Denn es gibt ja hier in Pretschendorf die Codes, die man erkennen könnte. Rückreisemanager Wehrmacht, Erschießungskommando und Blut und Ehre. Das sehe auch ich im Dorf und ich suche nicht einmal danach. Beim Heimatfest im Nachbarort vor einigen Jahren liefen Männer in Wehrmachtsuniform auf. Auf den Heckscheiben der Autos kleben klare Statements. Reichskriegsflaggen und preußische Adler. Schulanfänger-Antifa, Sorgen um die politische Zukunft. Man muss auch diesen zweiten Tweet von Robert nicht für besonders klug halten. Schon gar nicht, wenn man gerade neu in ein Dorf gezogen ist. Wenn man den Tweet als eingeborener Pretschendörfler liest, denkt man wahrscheinlich, hält er uns alle für Nazis? Aber Robert deshalb als politisch extrem zu bezeichnen, sogar zu überlegen, ihn von der Schuleinführung auszuschließen, wäre er mit dem T-Shirt Lesen, Schreiben, Algebra, Schulanfänger, Antifa aufgetaucht? Ist das nicht übertrieben? Robert sagt, nein, er verstehe diese Reaktion. Aber er hat auch eine Vorgeschichte mit dem Dorf. Als Jugendlicher hat er Keile vorm Kulturhaus in Pretschendorf bekommen, weil er einen Iro trug und einen Rucksack voller Buttons. Gegen Nazis. Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat und macht kaputt, was euch kaputt macht. Linke Symbolik eben. Aber ich finde, Ausschluss von der Schuleinführung, das geht zu weit. Und gerne hätte ich mit jemandem aus dem Dorf darüber gesprochen. Jemanden, der die Tweets gelesen hat, der sich vielleicht darüber geärgert hat. Aber keiner will vors Mikrofon. Jedenfalls jetzt nicht und nicht zu den Tweets. Deshalb werdet ihr die Menschen aus Pretschendorf, den Bäckermeister und den Dorfchronisten zum Beispiel, erst später hören. Aktuell ist Funkstille. Jemand sagt mir am Telefon, meine Bitte um ein Interview hätte für Tumult und Empörung gesorgt. Das liege an zwei Sachen. Zum einen, man wolle nicht mit mir als Journalistin sprechen, weil wir von der Presse immer alles verdrehen würden. Und außerdem wollen die Menschen nicht mit mir reden, weil ich die Frau von Robert bin. Das macht die ganze Sache, macht vor allem die Sache mit dem Podcast kompliziert, denn es färbt ein. Ich bin bis hierhin die Einzige, die euch erzählt, wie es war, aus meiner Sicht. Und so kann ich erstmal nur mit anderen über das Dorf sprechen.
Nochmal da schönen guten Morgen und herzlich willkommen im Eurocity auf der Fahrt nach Berlin, Hauptbahnhof.
Ich bin auf dem Weg nach Berlin. Dort möchte ich mich mit jemandem über Pretschendorf unterhalten.
In den 90ern und frühen 2000ern, ich sag mal, da hast du in homöopathischsten Dosen mal irgendwelche komplett durchgeknallten gehabt, die wahlweise eine NPD oder eine Reichskriegsflagge bei sich im Garten gehisst haben. Jetzt mittlerweile, man fahre durch ein x-beliebiges Dorf in Sachsen, diese freien Sachsenfahnen oder gerne auch mal eine Russlandfahne als aktuelles Pseudonym dafür, dass man ja sozusagen mit Westdeutschland jedenfalls nichts zu tun haben möchte. Oder AfD. Das ist ja, also gibt keinerlei Scham mehr. Man ist sozusagen sich der Hegemonie gewiss.
Das ist Marco Wanderwitz. Der CDU-Politiker war bis Dezember 2021 Ostbeauftragter der Bundesregierung. Wenige Monate vor dem Ende seiner Amtszeit hat er im FAZ-Podcast für Deutschland etwas über Ostdeutsche gesagt, das ihn ins mediale Rampenlicht katapultierte und aus den Wählerherzen eben jener Ostdeutschen.
Wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in der Form diktatursozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Das ist traurig, aber leider wahr.
Marco Wanderwitz weiß also, dass einem manche Worte wie Kaugummi am Schuh kleben können. Der hat das hinter sich, was uns wahrscheinlich noch bevorsteht. Und er ist durch damit. Auf dem Weg zu seinem Büro treffe ich ihn im Aufzug. Er komme gerade von einem Pfefferminztee mit Hubertus Heil, sagt er und bittet mich in sein Abgeordnetenbüro. Neben seiner Ledercouch steht ein Star Wars Raumschiff von Lego. Es ist der Millennium Falcon, 7500 Steine. Wanderwitz hat Zeit, auch für mich.
Als ich aus dem Amt des Ostbeauftragten ausgeschieden bin, habe ich für mich dieses Themenkapitel zugeklappt. Ich befasse mich auch nicht mehr damit, warum Ostdeutsche so sind, wie sie sind. Es ist mir jetzt mittlerweile egal.
Vielleicht hat Wanderwitz dieses Kapitel geschlossen, doch bei anderen liegt es offen aufgeschlagen. Bei mir zum Beispiel. Vielleicht reise ich Wanderwitz innerlich hinterher. Nach meinen ersten Wochen in Pretschendorf berührt das, was Wanderwitz sagt, mich auf ganz neue Art und Weise. Ich bin plötzlich sehr persönlich davon betroffen. Ihr werdet das gleich hören an der Art, wie unser Gespräch weitergeht. Wanderwitz hatte mir gesagt, dass ein geringer Teil der AfD-Wähler potenziell rückholbar sei. Und ich will genauer wissen, was er damit meint.
Gesagt, Sie wollen nicht mehr über dieses alte Kapitel sprechen, aber trotzdem haben Sie gesagt, es gibt einen minimalen Teil, aber es gibt den, der potenziell rückholbar ist. Ich habe das Gefühl, das ist ja inzwischen vor zwei Jahren, das ist ja noch schlimmer geworden. Es kippt ja da. Ja,
klar,
vor zwei Jahren waren wir bei 18, 19.
Klar ist es schlimmer geworden. Und zwar deswegen, weil wir die nächste anderthalbe große externe Krise haben. Seit zwei Jahren ist der Krieg. Da lebt eine Million Ukrainer in Deutschland. Dieser Krieg macht was mit der Welt. Die Inflation, die wir jetzt haben, ist direkte Folge dieses Krieges.
Ja.
Und all solche externen Schocks, solche Krisen erschüttern Menschen und ein Land. Und insofern sind die immer Nährboden und Sauerstoffzelt für radikale Parteien. Also ich bin ja fast geneigt zu sagen, jetzt kann ich es sogar noch eher nachvollziehen, dass die Menschen sagen, jetzt bin ich sauer.
Tatsächlich ist die Liste der Krisenindikatoren aus den vergangenen Jahren lang. Die Corona-Pandemie und die Folgen für das Gesundheits- und Bildungssystem. Hohe soziale Belastungen wie Einsamkeit, besonders im Alter. Inflation, Klimawandel, Klimaproteste und schließlich rechtsextremer Terror, Hasstaten wie der Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke, eine wachsende Zahl von Reichsbürgern, Rechtspopulismus, wachsender Antisemitismus, Angriffe auf die Demokratie und, wie Wannawitz schon sagte, der Krieg Russlands in der Ukraine. Und ja, klar, Krisenzeiten verunsichern, bedrohen, enttäuschen. Immer mehr Menschen in Deutschland, das zeigen Studien wie die Leipziger Autoritarismusstudie, suchen an einer ganz bestimmten Stelle Halt. Bei denen, die ihnen versprechen, dass alles wieder so werden kann wie früher.
Manche von denen wollen gerne das nicht vorhanden sein von Demokratie. Sie wollen sozusagen, ich sag jetzt mal, Minderheitenrechte beschneiden. Sie wollen eine gewisse Uniformiertheit der Gesellschaft, wo also alles, was abweichend von einer von ihnen definierten Norm ist, sozusagen beschnitten wird. Sie gieren nach Führerpersönlichkeiten, die möglichst viel allein entscheiden können, ohne dieses ganze lästige Rumrum.
Dieses lästige Drumrum, man kennt das auch aus Demokratie. Das fängt ja schon im eigenen Haushalt an. Was essen wir heute? 3 von 5 sind für Nudeln, obwohl man lieber Pizza hätte. Mit Blick auf die neuesten Umfragewerte wie dem im Januar 2024 veröffentlichten Sachsen-Monitor fällt auf, mehr als die Hälfte der Sachsen findet das eben nicht gut, wie die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland in der Praxis funktioniert. Wobei man muss auch sagen, 83% der Sachsen halten die Demokratie für eine gute Regierungsform. Trotzdem bescheinigte Wannawitz den Ostdeutschen schon vor Jahren gefestigte nicht-demokratische Ansichten. Heute, im Gespräch mit mir, geht er noch einen Schritt weiter, als ich genauer nachfrage.
Und ich verstehe nicht, warum das so ist.
Dafür habe ich mittlerweile eine relativ einfache Erklärung. Weil das, wovon in den 90ern relativ viele, aber am Ende doch wenige träumten, nämlich dass man sowas wie eine Hegemonie in national befreiten Zonen auf dem Land erreicht, ist mittlerweile eingetreten. Weil wir eine völlig deformierte Gesellschaft haben, je peripherer es wird, und das ist natürlich schon eben diese 40 Jahre Sozialismus on top of Nationalsozialismus, war halt dann vielleicht doch ein bisschen viel Diktatur. Deswegen will ich auch offen sagen, ich habe keine Rezepte mehr, wie man es noch ändern kann.
Nee, tatsächlich nicht.
Ich bin mit meinem Latein am Ende, wie man so schön sagt. Und so nehmen die Dinge ihren Lauf.
Also Sie sagen, Sie haben es nicht
also mit Ihrem Latein. Ich bin im Grunde genommen immer noch der Meinung, dass meine gefahrenen Lösungsansätze die einzigen noch ansatzweise zielführenden sind. Nämlich Konfrontation, Streit, Spiegel vorhalten, nicht hinnehmen wollen. Aber ich sag mal so, die Medizin hat auch nicht geschmeckt.
Und damit zurück nach Pretschendorf. Zurück zu Roberts Tweet. Zurück zu der Aufregung, die es darum gibt bei uns im Dorf und zur Frage, wie kommen wir da nur wieder raus? Mir fällt Siggi ein. Also Siegfried, aber alle sagen Siggi. Kennengelernt haben wir ihn zur Schuleinführung. Denn der Große hatte sich eine Kutschfahrt gewünscht und Siggi hat ein Fuhrunternehmen. Und er ist im Dorfchronistenverein. So erfahre ich viel über die Geschichte von Pretschendorf. Ich sehe Bilder von unseren Vorbesitzern, den Vogts. Und nach dem Gespräch mit Siggi wird mir noch einmal klar, wie sehr Robert eigentlich die Dorfseele verletzt hat.
Weißt du, insofern muss man ein bisschen vorsichtig sein. Man muss eben sich ein bisschen einordnen. Ich will nicht sagen, direkt unterordnen ohne, aber tolerant sein. Das alles ein kleines bisschen harmoniert. Die Harmonie ist wichtig.
Ich weiß gar nicht, ob du das schon mitgekriegt hast. Der Robert hat sich ja so in die Nesseln gesetzt.
Ja, das habe ich, wenn du selber sagst. Ich habe es bloß vom Erzählen gehört. Mit dem mit dem, dass niveaulose Veranstaltung gewesen sein soll. Das, sowas habe ich gehört, aber ich würde das jetzt nicht dir sagen, aber du selber sagst.
Das Problem ist, wir kriegen es halt nie repariert, weißt du?
Denkst du, ja, muss er sein. Dann muss er es mal auf diese Weise, wie er das veröffentlicht hat, wieder rufen oder wie. Ja. Ich meine, jetzt so in die Öffentlichkeit, dass es jetzt im Gemeindeboden stehen soll, wie es stirbt, das Richtige. Wenn ich die hätte im Besankor hier oder irgendwelchen oder Feierlichkeiten, du weißt jetzt gar nicht, ich hätte es ja nicht gelesen.
So, und das sind natürlich immer so Sachen, das ist dann halt so unglücklich. Ah. Und das verstehe ich dann ja auch so aus Sicht vom Dorf, sage ich mal. Aber was ich dann immer so ganz, also das sage ich dann wieder ganz ehrlich, das finde ich dann auch doof, dass dann eben keiner kommt und mir ehrlich redet.
Man muss jeden rum reden.
Das machen ja aber viele.
Naja, das kann ich mir schon vorstellen. Du hast was falsch gemacht. Das zu wiederholen ist schwer. Das ist genauso, wie wenn du ein Federbett hast und du lässt das hier draußen im Wind verbreiten. Du kriegst das, die Federn nie wieder dort allein. Und genauso ist es. Und das soll er, aber aus der Sache, man kann nur lernen.
Ich sehe die Sache so. Es hätte viele Möglichkeiten gegeben, mit Roberts Tweet zur Schuleinführung umzugehen. Eine Variante wäre es gewesen, es nicht anzusprechen. Als ich den Tweet das erste Mal sah, hatte er keine 50 Aufrufe. Niemand auf X, mal von unseren Freunden aus dem Real Life abgesehen, hätte gewusst, um welchen Ort es sich handelt. Und selbst wenn der Ort bekannt gewesen wäre, dann hätte eine anonymisierte Crowd aus dem Internet erfahren, dass es in Bretschendorf zur Schuleinführung Ballermann-Musik gibt. Es hätte auch die Variante gegeben, uns zu sagen, dass man Kenntnis von dem Tweet hat, dass dieser Wut und Verletzung in der Schule und bei den Lehrern ausgelöst hat. Fair enough. Doch die Schulleiterin hat sich für einen ganz anderen Weg entschieden. Sie will in diesem Podcast nicht darüber reden. Sie will vor allem, so scheint es mir, nicht mit mir weiter darüber reden. Mit meiner Kollegin Denise Peikert spricht sie, am Telefon und ohne Aufnahmegerät. Denise ist Redakteurin bei der Leipziger Volkszeitung und arbeitet mit mir zusammen an diesem Podcast. Anders als ich ist sie nicht nach Pretschendorf gezogen. Sie kennt meine Geschichte, steckt aber nicht selbst drin. Und das ist total wichtig. Es ist nämlich eher selten, dass Journalisten über sich selbst berichten. Und spätestens jetzt, da wir hier in Pretschendorf so im Kreuzfeuer stehen, brauche ich jemanden, der nüchtern und mit journalistischem Abstand auf die ganze Sache schaut. Und das ist Denise. Wenn wir in der Redaktion darüber sprechen, was im Dorf wieder alles passiert ist, dann fragt Denise mich manchmal, und was, wenn es an euch liegt? Denise ruft also bei der Schulleiterin an.
Und du hast ja mit ihr jetzt gesprochen, mit ihr telefoniert. Was hat sie denn erzählt?
Na, ich habe gedacht, ich muss erst sehr lange nachfragen, bis wir irgendwie über diese Tweetsache sprechen können, weil ich irgendwie dachte, dass das irgendwie heikel für sie ist oder ihr nicht so wichtig, eins von beiden. So war so meine Spekulation, aber sie hat relativ schnell selbst darüber gesprochen und ich hatte das Gefühl, dass sie da schon auch persönlich total angefasst von ist. Also einfach verletzt davon, dass Robert sich so über die Schuleinführung geäußert hat. Das hat sie dann, als ich da sagte, ja klar, also so ein Tweet zu lesen, wenn man selber die Schuleinführung macht, das mag gefällt einem wahrscheinlich nicht, wird sie wahrscheinlich sehr betroffen machen. Und das hat sie dann eigentlich abgestritten und meinte, nee, das sei nicht der Punkt, sondern es ging um ihre Kollegen und so weiter und so weiter. Also wir haben sehr lange über diese Tweets geredet und was mich dann tatsächlich ein bisschen erschrocken hat, ist, dass sie sagte, also sie beschrieb sozusagen ihre Reaktion auf den Schuleinführungstweet und die Reaktion um sie herum auf diesen Tweet und sagte dann so, naja, und da nach diesem Tweet, dann musste ich das Dorf schon davon abhalten, als Mob vor das Haus der Weinholz zu ziehen. Und das fand ich echt krass. Also der Begriff Mob ist schon mal irgendwie, das ist so eine Eskalationsstufe, wo ich so denke, okay, wow, und wo ich auch echt ungute Bilder vor meinem Auge, vor meinem inneren Auge sehe. Und das fand ich krass. Das habe ich dann auch gesagt. Ich so, okay, aber das ist ja ganz schön krass. So ging das Gespräch ungefähr weiter. Und dann sagte sie, ja gut, das haben die ja dann nicht gemacht.
Wenn ich ehrlich bin, einen Mob vor unserer Tür, das hätte ich mir fast gewünscht. Denn dann hätte ich die Chance auf einen Dialog gehabt mit dem Dorf. Das Dorf, was Robert verletzt hat in seinem Tweet. Aber so stehen wir einer unsichtbaren, anonymisierten Menge gegenüber.
so einen Mob vor der Tür, da hätte ich noch gesagt, ja, da wäre wenigstens irgendwie Aktion, Reaktion gewesen.
Da hätte man mich, da hätte es ein Gespräch gegeben.
Ja, für mich wäre das auch total in Ordnung gewesen, wenn man mich mal angeschrien hätte. Man hat über die letzten Wochen dann gar nicht mit uns mehr kommuniziert.
Aber die Schulleiterin war doch diejenige, die euch angesprochen hat. Also diese initiale Kommunikation kam ja schon von ihr, oder? Also so dieses, was ist denn das hier?
Aber dann ging das ja irgendwie nicht weiter. Also dann, wir wussten, dieser Tweet hat verletzt. Robert hat sich entschuldigt. Robert hat auch darum ganz klar gebeten zu sagen, das hat nichts mit meiner Frau und meinen Kindern zu tun. Das hat er auch nochmal mehrmals wieder betont und wiederholt. Und plötzlich sind wir die Weinholz. Ja, also das ist plötzlich, wir sind ja dann plötzlich so in einem
Paket. Wie Frau Doktor. So heißt es doch immer, ne? Wenn irgendwie so ein Dorfarzt irgendwo tätig ist und dann ist die Frau, die natürlich nicht Medizinerin ist, ganz oft dann auch trotzdem die Frau Doktor.
Genau, ja. So. Und ich bin ja, wurde mir ja später dann auch mal gesagt, dass ich den falschen Mann geheiratet hätte. Dass ich wahrscheinlich sehr nett sei, aber ich hätte den falschen Mann geheiratet und das würde mir jetzt also ewig anhaften. Und das ist natürlich für mich eine ganz andere Welt.
Der Tweet deines Mannes wird dir ewig anhaften? Oder so grundsätzlich die vermeintliche falsche Heiratsentscheidung?
Alles. Wenn man sich das so in der Stadt erzählt, wie wir gerade, klingen die Geschichten aus dem Dorf manchmal vor allem lustig. Aber ganz ehrlich, nochmal einen Schritt zurück. Ein Mob vor unserer Tür, wegen ein paar Tweets? Robert twittert ja alles Mögliche, auch jede Menge Banalitäten. Und selbst diese Banalitäten regen manche im Dorf auf. Auch das hört er von der Schulleiterin.
Der Zeitraum der Tweets, den sie ansprach, zum Beispiel, dass ich mal schrieb, ich kaufe 10-mal das billigste Brot und 1-mal das günstigste zu bekommen, das würde mir das Dorf ja negativ auslegen. Ich würde den Bäcker und seine Brot hier diskreditieren. Und erstens war ich da bei einem Bäcker in Leipzig und zweitens steht da nicht, das Brot ist schlecht, sondern ich kaufe 10-mal billig, um 1-mal das geschenkte Brot, das teure, zu nehmen.
Dass unsere Ex-Accounts durchforstet werden, merken wir schnell. Man kann ja sehen, wie oft Tweets angeklickt werden. Und die Zahlen steigen auffällig. Von 40, 50 Aufrufen auf mehr als 300 innerhalb von 2 Tagen. Geteilt werden unsere Tweets über dorfinterne Gruppen bei WhatsApp oder Telegram. Davon erfahren wir aber erst Monate später. So lange dauert es auch, bis wir von etwas anderem hören. Dass es im Dorf Menschen gibt, die sich extra einen eigenen Ex-Account zulegen. Wegen uns. Sie wollen offenbar selbst lesen, was die Weinholz so schreiben.
Dieser Tweet war nie für das Dorf gedacht.
Das ist wirklich ein Lehrbeispiel. Du hast ins digitale, angeblich anonyme Internet etwas hineingeschrieben und dir ist es ausgedruckt in der analogen Welt wieder begegnet. Da musst selbst du lachen gerade.
Das ist so grotesk, dass jemand das Internet ausdruckt, um mir damit die Konsequenzen im wahren Leben zu zeigen. Das ist sehr gut. Das ist eine ganz harte Lernkurve. Und das, was ich ja selbst immer predige, nämlich man verhält sich online so, wie man sich im richtigen Leben verhält. Und ich habe das eigentlich immer gemacht. Und bei diesem Tweet weiß ich nicht, was mich geritten hat. Und dass ich gefühlt einmal daneben gegriffen habe und mir das voll ins Gesicht schlägt.
Auf dem Dorf funktioniert Kommunikation anders als in der Stadt. Städte sind so ein bisschen mehr wie das Internet, ein dauerndes Geprabbel. Im Dorf wird natürlich auch geredet, das merken wir ja gerade, aber nicht von so vielen. Das, was jemand sagt, fällt mehr auf. Und offenbar auch das, was jemand im Internet über das Dorf so dahinschreibt, so wie er es eben aus der Stadt gewohnt ist. Aber klar, wir wollten das doch besser machen. Miteinander reden statt übereinander, ihr kennt das schon. Wir sind aber nicht die Einzigen, die das nicht beherzigen. Auch das Dorf macht exakt das Gegenteil. Es redet über uns statt mit uns. Die Schulleiterin, sie ist eine Ausnahme. Anfangs zumindest. Sie spricht mit uns. Und sie gibt Robert noch etwas Wichtiges mit auf den Weg.
Und da gab es ihr noch zu verstehen, dass man das hier nicht möchte. Dieses Querulantentum nannte sie. Also Querulanten oder Menschen, die so einen Wind machen, die hier Unruhe reinbringen, das mag man im Dorf nicht. Und sie sagte aber, dass ich ja wohl den Eindruck mache gerne, was also schon mich auch irgendwie einbringen möchte in die Gemeinschaft und meinte, kommen Sie nicht so hineingestürzt, sondern werden Sie erstmal Teil hier, integrieren Sie sich, dann können Sie von innen heraus das mit verändern, aber nicht dieses, ja nicht so reinblauzen einfach. Ne?
Wie viel Wirkung das Gespräch bei der Schulleiterin auf uns hat, das zeigt sich erst nach und nach. Robert macht an diesem ersten Schultag mit ihr aus, dass er sich entschuldigt. Schriftlich, via Mail. Und das macht er. Doch auch danach kommt keine Ruhe rein. Im Gegenteil. Für uns kommt innerlich was ins Wanken und wird nach Monaten kippen. In den kommenden Wochen wird das Gefühl aus Scham und Unsicherheit tief in uns hineinsickern. Und noch etwas wird sich in uns festkrallen und nicht mehr loslassen. Angst. Bei dem Gespräch im Schulleiterinnenbüro wird es nicht bleiben. Robert wird sich wünschen, dass man ihn nur als linksradikal bezeichnet, denn da kommen noch ganz andere Beschimpfungen. Welche das sind, das hört ihr in Folge 3. Gleichzeitig passiert etwas, womit ich so schnell nicht gerechnet hätte. Ich gehöre auf einmal doch zum Dorf dazu. Als Teil eines Flashmobs ratloser Eltern im Gemeindeamt. Und danach frage ich mich, wie wird auf dem Land Politik gemacht? Stimmt es, was die AfD von sich behauptet, dass sie die einzige Partei sei, die sich auf dem Land überhaupt noch um etwas kümmert?
Seitdem ich weiß, wie über uns geredet wird und dass jeder unserer Schritte in diesen Dorfgesprächen zerrissen wird, kann ich mich ja nicht mehr frei bewegen. Und das macht was mit mir. Das macht ganz viel mit mir. Ich fühle mich hier nicht mehr sicher.
Ob wir noch die Kurve kriegen und im Dorf ankommen, hört jetzt, wie es weitergeht unter lvz.de/dorf und rnd.de/dorf. Bei LVZ Plus oder RND Plus könnt ihr jetzt die nächsten 3 Folgen dieses Podcasts sofort weiterhören. Der erste Monat ist gratis. Das war die 2. Folge von Allein unter Sachsen, mein Umzug aufs Dorf, einem Podcast der Leipziger Volkszeitung und vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mit einem Abo bei LVZ Plus oder RND Plus könnt ihr jetzt alle 5 Folgen des Podcasts sofort hören. Ihr findet sie unter lvz.de/dorf und rnd.de/dorf, sowie in unseren Apps im Bereich Audio. Die ersten 2 Folgen hört ihr kostenlos überall dort, wo es Podcasts gibt. Autorin dieses Podcasts bin ich, Johanna Weinhold. Co-Autorin ist Denise Peikert. Sie hat das Projekt bei der LVZ auch redaktionell begleitet. Sound und Produktion kamen von Nicole Gschiva. Gesprochen hat in dieser Folge außer mir noch Marc Daniel. Unterstützt wurde das Projekt von Marvin Standke. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sagt es gerne weiter. Wir freuen uns, wenn ihr mit euren Freundinnen und Verwandten darüber sprecht. Wenn ihr uns etwas zum Podcast sagen wollt, dann schreibt es uns gerne an podcast@lvz.de.